Ja, ich möchte zu Anfang eine Frage stellen. Hast du das Thema gehört, die Darstellung des Christus in der Enthüllung? Bis zum letzten Wort hat das wahrscheinlich jeder verstanden. Und beim letzten Wort stutzt man dann, was ist Enthüllung? Und Bernhard hat ja schon gesagt, es wird Land auf, Land ab als Offenbarung bezeichnet. Und ich möchte ganz kurz den Unterschied zwischen Offenbarung und Enthüllung nochmal aufzeigen, damit wir verstehen, worum es eigentlich geht. Stell dir vor, irgendwo in einer Stadt wird ein Denkmal enthüllt, hängt so ein Tuch drüber oder eine Decke und unglücklicherweise, warum auch immer, ist das mitten in der Nacht, wo das gemacht wird. Und der Bürgermeister zieht die Decke weg und in dem Moment fliegt die Sicherung raus, da am Schaltkasten und der ganze Marktplatz ist dunkel. Kein Mensch sieht was, aber das Denkmal ist enthüllt. Also was nutzt die Enthüllung, wenn das Licht ausgeht? Biblisch gesehen, Licht und Geist sind also erforderlich, um das Enthüllte zu verstehen und zu erkennen. Wenn also die Offenbarung Enthüllung heißt nach dem Grundtext, wäre es besser, wir würden sie auch so nennen. Weil Offenbarung hat biblisch nach dem griechischen Grundtextwort was mit Licht zu tun. Wenn was offenbar wird, kann man was sehen, was erkennen. Und Enthüllung heißt halt, da ist eine Hülle weggenommen. Und jetzt frage ich euch mal, wenn die Enthüllung Enthüllung heißt, es ist also enthüllt, dann frag mal die Glaubenden, wie viel sie offenbart bekommen haben von der Enthüllung. Die meisten trauen sich ja kaum an das Buch dran. Es gibt ja den berühmten Spruch, das Buch mit 7 Siegeln. Ja, da wird ja eine Buchrolle beschrieben, die hat 7 Siegel in der Enthüllung. Aber du kannst sicher sein, dass das nicht stimmt. Das ist kein Buch mit 7 Siegeln für uns heute, die wir am Abschluss der Äonen sozusagen leben, oder am Abschluss dieses bösen Äons, weil die Schrift uns sagt, dass zu dieser Zeit man eben eine Enthüllung erhält, plus der Offenbarung, nämlich dem Geist, dem Licht, um das zu verstehen. Warum steht in dem Buch Enthüllung, inzwischen weißt du ja, was das ist, in dem Buch Enthüllung im 3. Vers gleich am Anfang, glückselig der, der die Worte der Prophetie liest und die, die sie hören und die in ihr geschriebenen, also das, was da steht, hüten. Warum steht hier, wer die Enthüllung liest und sie hört, wird als glückselig bezeichnet? Hier müsste jetzt eigentlich stehen am Anfang, im Vers 3, glückselig der Jude, der das Wort der Prophetie liest. Oder glückselig der Israelit, der das liest. Oder glückselig der in Gießen wohnt oder was weiß ich. Also es wird hier jemand genannt. Also ich kann das nicht erkennen, sondern hier wird eigentlich gesagt, glückselig der die Worte liest. Das ist nicht eingeschränkt. Das betrifft alle. Also warum wird die Offenbarung oder die Enthüllung, du siehst, ich kann das auch noch nicht ganz, die Enthüllung so wenig gelesen? Ne? Warum wird da so wenig darüber gesprochen? Viele Gläubige sagen, was geht mich das an? Ne? Ja, dann frage ich, hast du schon mal genau hingeguckt? Das könnte ja sein, dass da ein paar Sachen dabei sind, die uns schon was angehen. Also wir sollten das nicht auslassen, alleine schon aufgrund dieses ersten Satzes im Vers 3. Ja, soweit zu der Definition, was die Enthüllung betrifft. Jetzt hieß ja unser Thema Darstellung des Christus in der Enthüllung. Ja, Moment, also wenn der Christus in der Enthüllung dargestellt wird, dann müsste mich das schon mal interessieren. A, nennen wir uns Christen, B, ist das unser Herr, das Haupt der Gemeinde, und jetzt kannst du alles aufzählen, Bernhard hat auch schon was erwähnt, und dieser Christus wird in der Enthüllung enthüllt? Oder wie verstehe ich denn das, die Enthüllung des Christus? Ganz am Anfang steht da im Vers 1, Enthüllung Jesu Christi, die göttlichen Gaben und so weiter. Da gibt es dann dem Engel und der dem Johannes. Enthüllung Jesu Christi. Das ist ja nach meiner Definition, wer ein bisschen Grammatik versteht, so eine Genitivkonstruktion. Also Enthüllung Jesu Christi. Jetzt kann man den zweiten Fall subjektiv oder objektiv fassen. Wenn ich ihn subjektiv fasse, müsste ich also sagen, Enthüllung Jesu Christi, ja, weil Jesus enthüllt wird da drin. Da erfahre ich was über Christus, was der eigentlich darstellt. Wenn ich das objektiv lese, muss ich sagen, Enthüllung Jesu Christi, der enthüllt mir was, wenn ich die Enthüllung lese. Das wäre die objektive Fassung. Ja, ist das jetzt so schlimm, ob du das so oder so verstehst? Also an der Stelle, ihr wisst ja, ich bin manchmal etwas kritisch, auch wenn es um solche Dinge geht, dann wäre mir das noch egal. Wenn doch die Leute sich von Christus was enthüllen ließen, dann, wenn sie die Enthüllung lesen, wäre das doch prima. Oder wenn der Christus sich selber enthüllt in der Enthüllung, das wäre noch besser. Dann könnte ich ihn noch besser verstehen. Das wäre doch wunderbar. Also egal, wie du es fassen willst, ist es beides nützlich. Gut, aber damit genug der Vorrede. Jetzt geht es um Fakten. Und ich will euch mal die 12 Darstellungen des Christus nennen in der Enthüllung, wovon wir heute nur 6 behandeln wollen, die anderen 6 in einem zweiten Teil, wie das schon in der Einleitung anklang. Also in Kapitel 1 in Vers 5 haben wir gleich 4 solche Bezeichnungen von ihm. Da heißt es, er ist der Zeuge, er ist der Treue, wir gucken uns das alles im Einzelnen an. Er ist der Erstgeborene der Gestorbenen und er ist der Anfängliche der Regenten der Erde. Alles in einem Vers. Dann im Vers 13, Kapitel 1, die 5. Bezeichnung, der Sohn des Menschen. Wenn wir ein Stück weitergehen, Kapitel 1, Vers 17, haben wir das erste Mal den Ausdruck, der Erste und der Letzte. Das kommt noch dreimal in der Enthüllung, Kapitel 2 und Kapitel 22 vor. Auch dazu später noch mehr. Im zweiten Teil, wenn der Herr will und wir leben und das noch erleben dürfen und die Entrückung zwischendurch nicht gewesen ist, dann werden wir den zweiten Teil noch hören, nämlich die 7. Bezeichnung in Offenbarung 13 im Vers 8. Da geht es um das geschlachtete Lämmlein. Und wir werden in Verbindung mit dem Begriff Lämmlein, das ja Kapitel 5, 6 das erste Mal erscheint und insgesamt 28 Mal vorkommt in der Enthüllung, noch einiges hören, weil das ist ein hochinteressanter Begriff. In den meisten Bibeln steht ja Lamm, das ist falsch. Im Grundtext steht Lämmlein. Ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, weil Lamm ist völlig irreführend. Aber dazu im zweiten Teil, man muss das etwas spannend lassen, damit man dann was vom Lämmlein erfährt. Ja, der 8. Begriff ist Herr der Herren, das ist bekannt, ja? Der Herr der Herren und auch der 9. Begriff Regent der Regenten, üblicherweise König der Könige genannt. Warum wir Regent sagen, also ich Regent sage, liegt daran, weil das hebräische Denken das ein wenig vorgibt. Der Hebräer hat die Eigenart und die Bibelschreiber waren alles Hebräer, dass sie die Dinge so nennen, wie sie sind. Also der König müsste jetzt, wenn ich da ein Verb gebrauche, Königen, das gibt es eigentlich nicht, ne? Sondern ein Regent regiert, ein König passt nicht. Ne? Dass ein König regiert, das sind zwei völlig verschiedene Worte, da sagt der Hebräer, das passt nicht. Ne? Und deswegen tut bei dem Hebräer auch der Kehrer kehren und nicht der Besen kehren. Und die Strümpfe werden nicht angezogen, sondern gestrümpft. Und die Schuhe werden nicht angezogen, sondern geschuht. Also er hat immer das Hauptwort und das Tätigkeitswort dann die gleiche Wurzel. Und da weißt du immer, woran du bist. Und deswegen sagen wir oder ich, es geht um einen Regenten, der regiert. Und der Regent der Regenten, kannst auch gerne König der Könige sagen, ist auch Christus oder eine Bezeichnung für ihn. Und der 10. Begriff, auch bekannt, das Wort Gottes. Das Wort Gottes. 11. Begriff, kennt auch jeder, das Alpha und das Omega, also der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Und im gleichen Vers 22, 13 haben wir dann noch den Begriff Ursprung und Ziel. Also das sind 12 Bezeichnungen für Christus und du kannst gespannt sein, an welchen Stellen der Christus da nicht nur alleine vorkommt, sondern wie Bernhard schon gesagt hat, Christus ist ja auch ein Sammelbegriff für den Gesamtchristus in Haupt und Gliedern. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass wir beim Lesen der Enthüllung auch daran denken, weil die Enthüllung eben nicht nur für Israeliten oder Juden geschrieben ist, sondern auch für die Leibesgemeinde von entscheidender Bedeutung ist, nicht weil die Leibesgemeinde zu der Zeit, wenn all das sich erfüllt, was da beschrieben ist, noch auf dieser Erde wäre, sondern weil sie Ausführende all dieser Gerichte sind, das heißt als Teil des Lämmleins. Das bedeutet also, die Enthüllung betrifft uns als Handelnde und nicht als Empfangende. Das ist der einzige Unterschied. Und deswegen, ich möchte schon gerne wissen, so wie der Chef in der Firma die Aufträge verteilt und die Angestellten wissen, was sie machen, dann hätte ich schon gerne gewusst, was mein Haupt so alles vorhat, weil ich Teil des Leibes bin und da mitarbeiten darf. Und deswegen interessiert mich das. Gut, damit kommen wir zum ersten Begriff. Ich lese mal den Vers 5, Enthüllung 1, Vers 5. Und dort kommen ja schon die ersten vier in einem Vers vor. Und darum soll es jetzt gehen. Enthüllung 1, Vers 5. Da wünscht er Gnade und Frieden oder sagt Gnade und Frieden euch von Jesus Christus, der der Zeuge ist, der Treue, der Erstgeborene der Gestorbenen und der Anfängliche der Regenten der Erde, dem, der uns liebt und uns aus unseren Verfehlungen gelöst hat in seinem Blut. Du merkst vielleicht auch an der Übersetzung, die etwas wörtlicher ist, dass das eine oder andere in deiner Bibel etwas anders steht. Ich will es auch kurz erklären. Hier steht der Zeuge mit Artikel. Dann steht dahinter der Treue mit Artikel. Die meisten Bibeln sagen der treue Zeuge, das ist nicht falsch, ne? Aber es ist zu wenig. Er ist nicht nur der treue Zeuge, sondern ist der Treue und der Zeuge mit Artikel. Und der Artikel in der Fachsprache determiniert hier den Begriff und das dürfen wir nicht auslassen. Dann ist er der Erstgeborene der Gestorbenen, auch interessant, weniger schwierig, aber dann der Anfängliche der Regenten. Das heißt, das Wort Anfang personifiziert in unserem Wort. Das heißt also, er ist der Oberste, der Erste, der überhaupt den Anfang gemacht hat, wenn es um das Regieren geht. Verstehst du? Und das ist ja ganz entscheidend. Ja, der Anfänger ist immer der Größte, biblisch gesehen. Also wenn Jesus der Anfängliche der Regenten ist, ist er der Oberste derer, die regieren. Und das ist ja auch wichtig zu wissen. Gut, das so als Erklärung zu dem Vers. Was den Zeugen angeht, das ist der erste Begriff ist, will ich nochmal Offenbarung, Enthüllung 19, hast du gemerkt, ich stand noch. Ja, Enthüllung oder Offenbarung, ja, ist nicht schlimm, wenn du das verwechselst, ich mache es ja auch gelegentlich. Man sollte nur wissen, warum das so ist. Also Kapitel 19, Vers 10, wir werden ein wenig in unsere Bibel blättern hin und wieder, ihr kennt das ja von mir, ich blätter mit und wer das mit tun will, ist herzlich eingeladen, weil dann kannst du mehr davon haben im Verständnis. Also Enthüllung 19, Vers 10, das steht hier. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sagte zu mir, siehe, tu es nicht, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Wir haben hier die interessante Situation, dass der Johannes formal den Menschensohn gesehen hat im Kapitel 1, und ist vor ihm niedergefallen, hat ihn angebetet und der Menschensohn sagt dann zu ihm, fürchte dich nicht. Und hier im Kapitel 19 kommt wieder so einer, der genauso aussieht, auch so herrlich. Und jetzt denkt der Johannes, das ist wieder der Menschensohn und will ihn anbeten. Er fällt hin, um ihn anzubeten und da sagt der Engel hier, mach das nicht, weil wir sollen Gott anbeten und keinen Engel. Und das ist im Übrigen auch eine interessante Stelle, die man benutzen kann, um die Göttlichkeit Jesu nachzuweisen. Weil nämlich bei der ersten Begebenheit im Kapitel 1 hat er das zugelassen. Und hier heißt dann, tu das nicht, weil das ist Götzendienst. Also nur Gott darf angebetet werden. Aber was hier wichtig ist in diesem Vers, hier sagt doch das Wort, denn das Zeugnis Jesu oder das Bezeugen Jesu ist der Geist der Prophetie. Wenn also Christus der Zeuge ist, nach 1 Vers 5, und hier heißt es, das Zeugnis oder das Bezeugen Jesu ist der Geist der Prophetie, dann sind doch dieser Christus und die Prophetie untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, der Geist der Prophetie hat zum wesenhaften Inhalt das Zeugnis Jesu. Ob du jetzt sagst, Jesus bezeugt was oder Jesus wird bezeugt, beides möglich nach der Übersetzung. Ist eigentlich egal. Wenn beides zutrifft, kann ich das auch objektiv oder subjektiv fassen. Also wenn das Zeugnis Jesu, das über Jesus reden oder das von ihm etwas zu erfahren, der Geist der Prophetie ist, dann ist doch die Prophetie der Enthüllung eine ganz entscheidende für mein Verständnis der gesamten Schrift und des Wesens Gottes. Weil alles, was hier gesagt wird, erklärt mir Jesus. Der Geist der Prophetie, umfassend, hat also mit Christus zu tun. Und wenn wir hier die Enthüllung als das prophetische Buch sehen in der geschriebenen, in der Heiligen Schrift, dann dürfen wir das nicht auslassen. Jedes Buch ist Prophetie. Die ganze Schrift redet von Jesus. Von 1. Mose 1, Vers 1 bis zum letzten Vers der Enthüllung. Aber hier wird in besonderer Weise auch das Buch der Enthüllung mit hineingenommen. Und das ist mir nur deshalb wichtig, damit nicht der eine oder andere vielleicht denkt, ich brauche die Enthüllung oder Offenbarung nicht. Gut, also der Zeuge ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und jetzt steht er noch dahinter, dass er auch der Treue ist, mit Artikel. Er ist der Treue, 1 Vers 5. Wie kommt das zustande? Wir wollen es da mal langsam rantasten. Ich lese dazu Offenbarung 3, Enthüllung 3, Vers 14. Hier geht es um Laodicea. Das heißt in dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses aber sagt der Amen, der Zeuge, der Treue und der Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Über den Vers kannst du eine ganze Predigt halten. Also, hier haben wir Hebräisch und Griechisch in einem Vers. Der Amen, das ist Hebräisch, ne? Hebräisch Amen, Amon, das heißt der Treue, der Wahrhaftige, der Zeuge, dann kommt nochmal der Treue und dann kommt nochmal der Wahrhaftige. Das heißt, hier wird dreimal dasselbe Wort gebraucht, zweimal Griechisch, einmal Hebräisch. Also er ist der Amen. Was ist denn der Amen? Das finden wir schon im Alten Testament. Wenn du in dein Altes Testament guckst, da blätter ich jetzt nicht hin, ich sag's nur, in Sprüche 8, Vers 30, wer das will, kann es aufschreiben. In Sprüche 8, Vers 30 heißt es, ich von der Weisheit, von der personifizierten Weisheit heißt es da, ich war der Treue neben ihm. Ich war Schoßkind, Werkmeister, gibt es verschiedene Übersetzungen. Im Grundtext steht dort im Hebräischen Amon. Das sind dieselben Wurzelbuchstaben wie für Amen. Der Amon. Was ist also der Amon? Der Amon in Sprüche 8, Vers 30 ist der Christus wesenhaft. Schoßkind klingt gut, ja, Werkmeister auch. Werkmeister gefällt mir noch besser als Schoßkind. Das Schoßkind klingt so nach unfähig, irgendetwas zu machen oder wie auch immer. Ne? Weiß nicht, wie ihr das Wort versteht. Werkmeister klingt schon gewaltiger. Aber wirklich gibt es da erstmal Sinn. Da gibt es erstmal Sinn, nämlich Sinn auch in Verbindung mit der Gesamtdarstellung im Wort Gottes. Er ist der Treue, der Amon. Ja, das war er schon immer. Das war er von Anfang an. Seit er Sohn ist, ist er der Treue. Hat sich nie etwas dran geändert. Und das finde ich also auch schon im Alten Testament. Und deshalb, wenn er auftritt am Ende dieses Äons, in Enthüllung 19, wird uns das ja beschrieben, als wenn er als weiser Reiter kommt, dann Enthüllung 19, Vers 11. Da wird er dann gesagt von ihm auf dem weißen Pferd, also Johannes berichtet hier, und ich nahm den Himmel, als geöffnet worden war, und jetzt nimm du wahr. Das ist übrigens eine interessante Formulierung, die gibt es sechsmal in der Enthüllung. Indem er sagt, ich habe etwas wahrgenommen und jetzt nimm du wahr, steht da extra. Also ich kenne nur eine Bibel, die das so übersetzt. Und da heißt dann, ein weises Pferd und der auf ihm Sitzende wird treuer und wahrhaftiger gerufen und er richtet und kämpft in Gerechtigkeit. Also Christus auf dem weißen Pferd am Ende dieses Äons, wenn er hier für Ordnung sorgt. Und wird genannt der Treue und der Wahrhaftige. Das ist also eine interessante Bezeichnung für den Christus, die wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wiederfinden. Und deshalb ist es wichtig, hier im Vers 5 nicht einfach zu sagen, der treue Zeuge, das ist nur die halbe Wahrheit, sondern er ist der Zeuge und der Treue. Das sind zwei verschiedene Begriffe mit Artikel extra hervorgehoben. So, damit zum dritten Begriff, der Erstgeborene der Gestorbenen. Ja, wie geht das? Der Erstgeborene der Gestorbenen ist schon ein seltsamer Begriff. Der Toten steht, glaube ich, bei euch. Tode gibt es nicht in der Bibel, das ist auch so eine Fehlübersetzung. Man hat dieses Wort, man behauptet, dieses Wort würde für Tode gebraucht, aber eben aus der falschen Sicht heraus, dass es in der Bibel irgendwo Tote gibt. In meiner Bibel gibt es keine Toten. Tod mit T. Ich betone das extra, ich komme aus Sachsen. Die Sachsen haben da ein Problem mit, dass sie das T und das D schlecht unterscheiden können. Also Tote gibt es nicht. Es gibt nur Gestorbene. Die Wortwurzel für Tod im Griechischen hat das Theta und das Nü als Wortwurzel. Und beim Sterben, wenn biblisch Sterben steht, abut nesco, da ist das drin. Ne? Also wir sterben in den Tod sozusagen. Aber wenn du dort bist, sobald du dort bist, hat die Bibel ein anderes Wort dafür. Dann bist du ein Nekros, ein Gestorbener. Und Nekros hat mit der Wortwurzel mit Tod überhaupt nichts zu tun. Bitte,
Hans. Nekrose, medizinisch abgestorbenes Gewebe, was entfernt werden muss, als gibt es eine Vergiftung.
Aha, gut. Vielleicht kommt es auch daher, dass die dann, das ist eigentlich auch falsch dann. Ne? Müsste man eigentlich sagen, Todesgewebe. Also hat die Medizin von der Theologie was gelernt, was nicht stimmt, weil sonst würden sie es anders nennen, weil da müsste man ein Todesgewebe sagen. Weil wenn das Gewebe so ist, wie die da sind, dann wären sie ja tot. Aber in der Bibel sind sie nicht tot, deswegen steht auch Nekros da, was eben nicht tot heißt, sondern gestorben.
Und abgestorbenes Gewebe.
Ja, okay. Die Medizin kann sich hier ruhig verteidigen, ich habe da kein Problem mit. Für mich zählt trotzdem der Bibeltext. Danke, Heinz, für den Hinweis. Wir sehen also auch hier, dass in der Wissenschaftssprache doch auch immer wieder die Tradition durchbricht und man den Bibeltext sozusagen nachträglich auch damit nochmal bestätigend verfälscht. Ich weiß, ich bin ein Rebell. Wenn es um das Wort Gottes geht, ihr werdet mir das nachsehen, ihr habt mich ja schon 16 Jahre ertragen und ich hoffe, dass bis zur Entrückung noch reicht, weil mir ist das Wort eher wichtig und nicht, dass man das dann immer wieder durch eben traditionelle Verschleierung falsch versteht. Also er ist der Erstgeborene der Gestorbenen, derer, die in Aufenthaltsräumen von Gestorbenen sich befinden. Dass in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen keine Toten sind, kannst du biblisch nachweisen. Wir haben etliche Begebenheiten, die uns aus diesem Bereich etwas berichten, wo man Wahrnehmung hat. Der einzige Unterschied ist, dass es eine passive Existenz ist, also keine aktive. Aber es ist eine Existenz mit Wahrnehmungsvermögen. Also ein Daseinswechsel geschieht, wenn man stirbt, wenn der Ungläubige stirbt, natürlich anders als beim Glaubenden. Aber das ist ja heute nicht mein Thema. Also er ist der Erstgeborene der Gestorbenen. Wir lesen mal drei Bibeltexte. Zwei direkt. Einmal Kolosser 1, Vers 18. Kolosser 1, Vers 18. So, hier wird von Christus gesagt, im Vers 17 schon, dass das ganze All infolge von ihm Bestand hat. Und im Vers 18 heißt es dann, und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung der Ekklesia. Er ist der Anfängliche, der Vorhergeborene aus den Gestorbenen, auf dass er in allem der Erste werde. Also wir haben hier einen zweiten Zeugen, der das auch so sieht, dass Christus derjenige ist, durch den das Ganze all Bestand hat. Und dass der derjenige ist, der als Haupt des Leibes, der Ekklesia, der Leibesgemeinde, das sind wir also dabei, der Anfängliche ist, also hier Anfang personifiziert. Es gab keinen vorher. Was war das allererste, was da war, außer dass Gott alleine war? Das war der Sohn. Also ist er der, der den Anfang gemacht hat. Es gibt keinen vorher. Er ist der Anfängliche. Der Anfang seien, das sagt die Dabei-Übersetzung. Der Vorhergeborene aus den Gestorbenen, damit er in allem der Erste wird. Also wenn Gott jetzt einen Sohn zeugt oder als sich herausstellt, so wie das Psalm 2,7 beschreibt, war er der Erste. Und vorher gab es keinen. Und jetzt sagt uns die Bibel hier, an dieser und an anderen Stellen, dass er auch noch der Erste ist, der aus den Gestorbenen herausgekommen ist. Der Vorhergeborene der Gestorbenen, sagt das Wort hier, damit er in allem der Erste ist. Also es dürfte keiner vor ihm irgendwas anderes erleben oder machen. Christus ist immer der Erste. Das ist die Aussage. Und deshalb muss man sagen, wie Christus aus den Gestorbenen herausgekommen ist, ist vorher noch nie passiert. Wir haben ja so gewisse Sonderregelungen, die will ich nicht verschweigen, wenn wir an Elia und Mose denken, die auf dem Berg der Verklärung schon mal erschienen sind. Das hake ich zunächst mal, ohne das länger zu erklären, unter dem Punkt ab, Ausnahmen bestätigen die Regel, weil Gott auch mit seinen Dienern Sonderwege gegangen ist, zu ganz bestimmten Zwecken, auch wenn wir an Henoch denken. Aber die Regel ist, und wenn du den Weg des Christus genau verfolgst, wie er in das Reich der Gestorbenen oder der Toten, in das Reich der Gestorbenen hineingegangen ist, nämlich auch an die tiefste Stelle, um dann wieder herauszukommen, das hat vor ihm niemand gemacht. Und dazu gehören auch Elia und Mose oder Henoch nicht. Gut, also, er wird in allem der Erste genannt. Der Erstgeborene der Gestorbenen heißt also, es ist vorher niemand auf diese Weise aus diesem Reich der Gestorbenen herausgekommen. Er war der Erste. Und jetzt lesen wir mal hier 1. Korinther 15, 36. 1. Korinther 15, 36. Weil auch Paulus hier eine interessante Formulierung gebraucht, die uns zeigt, dass das ein wichtiger Vorgang ist. Vorher möchte ich noch an Jesus erinnern, der mal in Johannes 12 gesagt hat, im Vers 24, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und diesen Gedanken im Sinn wollen wir jetzt schauen, was Paulus in 1. Korinther 15, 36 sagt. Wenn du zu jenen gehören würdest, ich bin ganz vorsichtig, die sagen, ach, sowas gibt es nicht. Dann pass mal auf, was Paulus jetzt sagt im Vers 36. Da heißt es, du Unbesonnener, was du sähst, wird nicht lebend gemacht, wenn es nicht zuvor sterbe. Das ist ein schwieriger Satz, den man auch so ausdrücken könnte. Das Leben kommt aus dem Gestorbensein, aus dem Tod mit D. Warum? Wir haben ja eine Schöpfungsregel, die uns das Wort auch zeigt, dass also neues Leben, weiterführendes Leben, Leben im wahrsten Sinne des Wortes, vorher ein Sterben braucht. Jetzt kannst du fragen, ja, warum? Die Frage ist berechtigt. Kinder fragen auch viel, warum? Wir sind ja Kinder Gottes. Aber sei sicher, du kriegst nicht auf jedes Warum eine Antwort. Weil ich habe schon mal gesagt, wenn ich Gott wäre, hätte ich das alles ganz anders gemacht. Aber ich bin ja nicht Gott, zum Glück. Ne? Sonst säßen wir vielleicht sonst alle nicht hier. Also Gott hat das so angeordnet, dass wahres, dauerhaftes Leben zuerst mal durch das Sterben hindurch muss, um anschließend diese Qualität zu haben. Warum er diesen Weg gewählt hat, ja, da müssten wir noch mal länger drüber nachdenken. Und ich weiß ja, du bist auch mal ein sehr kritischer Denker, wenn es um solche Sachen geht. Und das finde ich gut, weil wir haben uns schon manchmal auch da befruchten können in solchen Gedanken, die uns weiterbringen. Also das wäre zum Beispiel eine Überlegung, ne? Warum könnte man philosophieren drüber? Also ich habe keine Antwort, ich weiß nur, dass es so ist. Also Jesus hat davon gesprochen und der Paulus auch. Und in der Offenbarung lernen wir das in diesen Begriffen natürlich auch. Es gibt eine Ausnahme, schon wieder eine Ausnahme von der Regel. Lesen wir den Vers 51 im gleichen Kapitel. 1. Korinther 15, 51. Da steht in meiner Bibel, siehe, ich sage euch, ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, das ist das Wort für sterben. Wir werden aber alle verändert werden oder verwandelt. Dann sagt in einem Nu bei der Posaune und so weiter. Hier geht es doch um das Geschehen bei der Entrückung. Also wenn die Entrückung jetzt in dieser Stunde wäre, was ich mir immer wieder wünsche, dann wären wir diejenigen, die gar nicht sterben müssten, sondern gleich verwandelt würden. Das ist die Ausnahme. Aber ansonsten sagt uns das Wort, wenn du dieses dauerhafte Gottesleben haben willst, musst du vorher sterben. Weil erst durch Sterben entwickelst du die Fruchtbarkeitskraft, die für die Endlosigkeit gebraucht wird. Das ist für mich die Aussage des Wortes. Und deshalb ist der Christus, der nach der Enthüllung und nach Paulus und anderen Stellen, der Erstgeborene der Gestorbenen, weil er den Vorrang bildet und den Weg dafür überhaupt freigemacht hat. Es gibt ja diesen Vergleich, wenn da Bergleute verschüttet sind, und die wollen befreit werden, weil die dann noch in einem Hohlraum sitzen, irgendwo unter der Erde wird dann ein Loch gebohrt, eine Röhre reingemacht. Und wenn der Erste durch die Röhre ist, das wäre der Erstgeborene, der Gestorbenen. Wenn der Erste durch ist, dann ist das quasi die Garantie auch für die Übrigen. Weil es hat einmal geklappt, dann klappt es auch noch die anderen 20 Mal, falls da 20 Leute sind und warten. Also er ist der Erste, er hat den Weg dafür freigemacht unter göttlicher Regie und mit der juristischen Rechtskraft, die durch das Opfer halt erforderlich war. Ja, damit zum vierten Begriff im Vers 5 der Enthüllung. Der vierte Begriff, er ist der Anfängliche. Wir haben ja schon das eine oder andere jetzt gehört, in diesem Begriff der Anfängliche. Und ich lese nochmal ein paar Verse aus Enthüllung Kapitel 17, einen Vers, Enthüllung 17, den Vers 14. Kapitel 17, Vers 14. So, da heißt es, diese werden mit dem Lamm kämpfen, nämlich die 10 Regenten, die Hörner von dem Tier und das Lämmlein, ich habe das Lamm gelesen, das war falsch, sie werden mit dem Lämmlein kämpfen und das Lämmlein wird sie besiegen und da es Herr der Herren und Regent der Regenten ist und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Also dieser Anfängliche, der auch Regent der Regenten ist, ist auch das Lämmlein, über das wir ja noch reden müssen. Und dieses Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern. Wenn also hier in der Enthüllung von einer umfassenden Regierungsmacht, einem Sieg über die Hörner des wilden Tieres gesprochen wird, sind die Glieder der Leibesgemeinde dabei. Nicht, weil sie besiegt werden, sondern weil sie Sieger sind. Das ist ein Riesenunterschied. Und in Kapitel 19, Vers 16, finden wir den Begriff auch nochmal, als wenn es um den Anfänglichen geht, da heißt es, er hat auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige oder Regent der Regenten und Herr der Herren. Also dieser Anfängliche, dieser Oberste, der, um den es hier geht, da gibt es keinen Größeren. Und wenn du jetzt weißt, dass die Leibesgemeinde Teil davon ist, dann müsste jetzt das Hemd platzen, Herr von Scholz, wenn wir das menschlich ausdrücken. Das heißt also, die Glieder seines Leibes, die Christen, die wiedergeboren sind und ein Teil von diesem Christus sind, gehören überall, wo hier von diesem Regenten, von dem Anfänglichen, von dem Erstgeborenen die Rede ist, mit dazu. Also auch von der Treue und der Ammon und so weiter. Alles, was wir besprochen haben. Leib und Glieder bilden eine Einheit. Und diese Einheit ist unaufbrechbar. Das heißt, die gesamte Enthüllung spricht davon. Also kann ich hier den Vers 3 für mich in Anspruch nehmen und kann sagen, ich bin glückselig, wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige. Dass es da fürchterliche Gerichtszustände gibt, wenn die Posaunen- und Schalengerichte stattfinden, das will niemand bestreiten. Dass uns das nicht gefällt, das mag auch sein, dass ich sage, ja, muss ich mir sowas Schreckliches angucken. Aber ich will euch nur ein Beispiel nennen zwischendurch, wie eine schwache Übersetzung der Schrift uns den Inhalt dieser Enthüllung vermiesen kann, wenn wir an das Ende denken, wo es heißt, wenn der Antichristus und das Tier und der Diabolus, wenn die in den Feuersee geworfen werden, dann steigt der Rauch ihrer Qual auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, lesen wir dann in der Offenbarung. Und Helga winkt schon schrecklich, ne? Das willst du auch nicht hören, ist ja völlig klar. Wenn wir jetzt schon mal wissen, dass ewig nicht ewig ist, da steht ja äonisch, ne? Also von Äonen zu Äonen oder hinein in die Äonen der Äonen, das ist schon gewaltig, das sind da Tausende. Selbst sowas ist unzumutbar aus meiner Sicht. Wenn ich aber diesem Wort Qual mal auf die Spur gehe und feststelle, dass die ursprüngliche Bedeutung heißt, an einem Prüfstein geprüft, also wie am Schleifstein geschliffen, weil man da die Qualität erkennen kann von dem, was da geschliffen wird. Und wenn ich weiß, dass Rauch biblisch eine Informationsquelle ist oder eine Darstellung von Information, es hieß dann dem Rauch, den die Gebete darstellen oder der Rauch, den die Gebete darstellen, dann kannst du diesen Satz so lesen. Und das klingt schon viel besser, ich pass auf. Nämlich, die Information über ihren Stand der Zurechtbringung, nämlich ihre Geprüftsein steigt auf, hinein in die Äonen der Äonen. Und immer kann das Lämmlein prüfen, anhand dieser Information, sind die jetzt so weit, um aus diesem Zustand herauszukommen oder nicht. Das ist das, was da steht. Es gibt ja, ich habe einen Ausleger gelesen, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, ich glaube im Hauskreis, der hat gesagt, ja, Moment, also diese Qual ist ewig, aber dass das Lämmlein hinguckt, das ist nicht ewig. Also der nimmt das zur Kenntnis und dreht sich dann rum und sagt, ja, jetzt will ich gar nichts mehr von wissen und geht da in einen anderen Raum und dann können die ruhig schreien für alle Ewigkeit. Er geht da nie mehr zurück und guckt. Also wie im Kindergarten. Ne? So, und das ja genau. So sieht es aus. Und dass man sowas überhaupt schreiben kann, ist mir schleierhaft, aber gut, es stand so da. Wichtig ist, dass meine Bibel sowas nicht lehrt und wenn wir genau hingucken, dass alles viel, viel herrlicher und besser und schöner ist. So, wir wollen zum fünften Begriff kommen. Der fünfte Begriff von heute war der Sohn des Menschen. Ich lese Enthüllung 1, Vers 13. Enthüllung 1, Vers 13. Und Johannes sieht jetzt inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn eines Menschen, angezogen mit einem fußlangen Gewand und zum Brustbereich hin umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Ja, ist eine schöne Darstellung hier von Christus, hat sicher herrlich ausgesehen. Und der Johannes war ja schon mal mit auf dem Berg der Verklärung und hat den Christus schon mal gesehen in seiner Herrlichkeit. Und jetzt sieht er ihn wieder. Also den Sohn des Menschen. Aber dieser Begriff Sohn des Menschen hat eine ganz besondere Eigenart. Das ist etwas, was uns das Wort hier mitgeben will, dass hier was ganz Besonderes ausgedrückt wird. Wir schauen mal nach dem Buch Daniel. Ich blätter jetzt nicht zum Daniel hin, wer es trotzdem machen will, kann das gerne tun, weil ich habe mir das daher geschrieben, weil das mir zu weit war, bis Daniel ist im Blättern hiervon. Also, Daniel 7, Vers 13, wir schauen mal, da heißt es hier von dem Gesicht, was der Daniel hatte, ich schaute in Gesichtungen der Nacht und siehe, mit den Wolken der Himmel kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Entrückten der Tage und wurde vor denselben gebracht. Da in der Bibel steht, zu dem Alten an Tagen, dazu sage ich gleich was. Also dieser Menschensohn, der Begriff des Menschensohns, der begegnet uns schon beim Daniel. In der Prophetie für die Endzeit, für das Ende dieses Äons. Und jetzt heißt es hier, dieser Sohn des Menschen kam zu dem Entrückten der Tage, zu dem Alten an Tagen, steht in den meisten Übersetzungen. Im Grundtext, übrigens dieser Begriff kommt ja bei Daniel dreimal vor, Kapitel 7, noch im Vers 9 und im Vers 13, im Vers 9 und Vers 22. Also 9, 13 und 22, findest du dreimal. Hebräisch heißt das Atik, Yomim, Atik, das klingt so nach Antik, ne? Da können wir was mit anfangen, antikes Möbel, ne? Oder wie. Das hat was mit alt zu tun, meinen wir. Im Hebräischen heißt Atik nach den Wörterbüchern eindeutig abgesetzt oder entrückt oder versetzt oder verrückt oder ausgerückt. Und im modernen Hebräisch wird das Buch sogar für das Wort sogar für kopieren gebraucht. Also das im modernen Hebräisch Lehatik heißt kopieren. Zum Beispiel, wenn du in ein Geschäft gehst, lässt eine Kopie machen. Habe ich überlegt, wie kommen die da drauf, dass die dieses Wort für kopieren verwenden. Also eine mögliche Erklärung wäre, wenn wir den Grund oder die Grundbedeutung hier beachten, dass es heißt, da ist jemand versetzt oder verrückt oder abgesetzt. Also das Original und die Kopie, die haben ja miteinander nichts zu tun. Ne? Das Original liegt da oben auf der Scheibe und dann kommt die Kopie raus. Also ist das Original sozusagen versetzt von der Kopie. So könnte man das erklären, ne? Vielleicht, dass sie das Wort deshalb genommen haben. Wichtig ist für uns aber, warum steht das in Daniel 7? Warum ist Gott ein Entrückter der Tage, abgesetzt? Ich sage euch mal, eine mögliche Wiedergabe dieses wörtlichen Wortes, wenn wir es wörtlich verstehen, mit einer Umschreibung. Es würde also heißen, denk wieder an die Kopie, er steht über der Zeit. Also ein Entrückter der Tage ist jemand, der mit den Tagen in unserer zeitlichen Sphäre ja nichts zu tun hat. Also wesenhaft steht er über der Zeit. Das heißt also, es ist einer, der über der Zeit steht. Der hat mit Zeit wesenhaft nichts zu tun, weil Zeit ist ja Schöpfung. Wir haben gelernt, Hebräer 1, Vers 2, Christus hat die Äonen gemacht. Das sind ja die Zeiträume, die Schöpfungszeiträume. Und jetzt lernen wir hier beim Daniel, da gibt es einen, der über der Zeit steht und da kommt der Menschensohn hin. Warum wir das lesen? Noch ein Hinweis dazu. Es heißt noch hier im Vers 9 von Daniel 7, was Daniel dann noch sieht bei dem Entrückten der Tage. Da heißt es, der da kommt, seine Bekleidung war gebleicht, weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine, weiße oder unbeschuldete Wolle. Also er hat hier ein ganz besonderes Aussehen und dieses Aussehen finden wir hier in der Enthüllung wieder. In Enthüllung 14, Vers 14 und 16. Können wir davon etwas lesen. Und wenn du Enthüllung 14, Vers 14 und 16 zusammen vergleichst mit den Daniel-Äußerungen im Kapitel 7, dann siehst du hier diese Ähnlichkeit in diesem Menschensohn, der zu dem kam, der über der Zeit steht, und dem Menschensohn, den Johannes hier in 1,13 sieht und an anderen Stellen. Da ist es in Kapitel 14 und 16. Und ich nahm wahr, und jetzt nimm du wahr, eine weiße Wolke und auf der Wolke einen Sitzenden gleich dem Sohn eines Menschen, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hat. Und der, der auf der Wolke sitzt, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Merkst du, wo das hingeht mit dem Menschensohn? Der Menschensohn wird hier beschrieben als einer, der mit einer Sichel die Erde aberntet. Was ist denn biblisch eine Ernte? Ernte ist Gerichtszeit. Das lernst du schon an diesem hebräischen Wort für Ernte. Das hat was mit Abschneiden zu tun. Da wird was abgeschnitten. Und die Sichel dient ja auch dazu. Früher hat man das Getreide sowohl in die Hand genommen und unten damit der Sichel abgemacht und so Bündel hingestellt. Hat etwas länger gedauert. Heute geht das ratzfatz mit der Maschine. Aber das Prinzip ist dasselbe. Ne? Es wird abgeschnitten. Und das Abschneiden, das, was gewachsen ist, wird als Ernte bezeichnet. Also der Sohn des Menschen hat es mit Abernten zu tun. In Matthäus lesen wir im Kapitel 13, der Menschensohn richtet, der Menschensohn, Moment, langsam, ich muss rumdrehen, hier steht das. Da heißt es von diesem Fleisch, das mit dem Samen und so weiter, das kennt ihr ja. Da heißt es, weil einer da zwischen Unrat gesehen hat, da heißt es dann, lass beides zusammen, bis wir Ernte wachsen, Matthäus 13, 30. Und dann zum Zeitpunkt der Ernte werden die Schnitter ausziehen und werden zuerst das Unkraut in Taumelleusch binden, in Bündel und im Feuer verbrennen und dann das Getreide sammeln. Und dann heißt noch der Feind, der das gesehen hat, Vers 39, war der Diabolos. Und dieser ganze Vorgang ist die Zusammenvollendigung des Äons. Matthäus 13, 39, ein interessantes Wort. Also hier wird der Äon zum vollen Ende gebracht, wenn diese Ernte stattfindet. Und jetzt finden wir hier in der Offenbarung oder Enthüllung im Kapitel 14 den Menschensohn, der eine solche Ernte durchführt. Also haben wir doch bei dem Begriff des Menschensohnes einen ganz deutlichen Hinweis auf die Gerichtsfunktion. Das heißt also, Menschensohn hat es immer mit Gericht zu tun. Und Menschensohn wird also schon im Daniel als solche beschrieben und in der Enthüllung wieder. Und wenn wir das Gleichnis, die Gleichnisse lesen, Matthäus 13, auch da wird es deutlich. Also der Begriff des Menschensohnes hat es mit Gericht zu tun. Aber jetzt beschreibt uns die Enthüllung im Kapitel 1, Vers 13, ja nicht nur den Menschensohn als Gerichtsvollzieher in diesem Sinne des Wortes, sondern auch noch im Vers 14, wie er aussieht. Er hat weiße Haare, ne? Sein Haupt aber und die weißen Haare waren wie weiße Wolle. Wie Schnee und seine Augen wie eine, Achtung, Flamme des Feuers. Also der Menschensohn hat noch zwei Hinweise in seinem Äußeren, gibt uns die Offenbarung ja noch zwei Hinweise für sein Äußeres, weißes Haar und Feuer. Und wenn ich da wieder bei Daniel gucke, in Kapitel 7, wo der Menschensohn beschrieben wird, findest du die gleichen Begriffe wieder. Die sind schon in Daniel angezeigt. Da heißt es auch, dass der weiße Haare hat, der da über der Zeit steht und dass ein Strom der Flamme von ihm herauskommt. Und jetzt wird es ja interessant. Wir lernen hier aus dem Wort Gottes, dass weißes Haar nichts mit dem Alter zu tun hat. Ich habe auch ein bisschen helleres Haar inzwischen, weil ich länger jung bin. Und das nennt das Alte Testament grau oder ergrautes Haar, also das graue Haar steht für Alter. Der Begriff weißes Haar steht für Herrlichkeit, Gerechtigkeit und Weisheit. Das ist was ganz anderes. Wenn also einer weiße Haare hat und keine grauen, ne? So wie wir, dann ist er weise und herrlich. Zumindest in der Bibelsprache. Also die Bedeutung mit den weißen Haaren, dessen da über der Zeit steht, die Bedeutung mit den weißen Haaren des Menschensohns hier in Enthüllung, Kapitel 1, Vers 14, sind übereinstimmend. Und jetzt siehst du, dass der Vater als auch der Sohn in diesen Dingen gleichgestellt sind. Sie haben beide weißes Haar. Und was steht noch hier? Da kommt Feuer. Feuer kommt hervor, bei dem in der Offenbarung Augen wie eine Flamme des Feuers. Bei Daniel steht, von vor ihm heraus kommt ein Strom des Feuers. Also weißes Haar und Feuer übereinstimmen zwischen Daniel 7 und in Enthüllung 1 und Enthüllung 14. Was lehrt uns das? Mir zumindest sagt das, dass ich die Ähnlichkeiten zwischen Alten und Neuen Testament, die Ähnlichkeiten zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn A, registrieren muss, dass sie da sind, und B, dass mir das sagt, dass auch der Sohn Göttlichkeit besitzt. Und ihr wisst ja, dass das mit zu meinen Lieblingsthemen gehört, weil Land auf, Land ab immer wieder versucht wird, die Göttlichkeit des Christus zu reduzieren. Und da kannst du mit mir kein Geschäft machen. weil die Bibel ist so eindeutig, dass Jesus Göttlichkeit hat, dass ich mir das auch nicht wegnehmen lasse. Und das Wichtigste, und die Zeit erlaubt es, da auch kurz darauf hinzuweisen, ist, dass Jesus selber mit dem Alten Testament diese Göttlichkeit für sich in Anspruch genommen hat, weil er immer gesagt hat, nämlich 45 Mal, vor allem im Johannesevangelium, ich bin, bei euch steht nur ich bin, meistens in der Bibel, ich bin. Und dieses ich bin kommt aus der Septuaginta, der Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische, weil die zwei verschiedene hebräische Ausdrücke gleich wiedergegeben haben, nämlich den am Dornbusch, wo Gott oder der die Stimme aus dem Dornbusch gesagt hat, ich werde es sein, welchem ich sein werde. Und dann nochmal im Lied des Mose, da hören wir, wie Mose die Geschichte Israels erzählt oder singt. Und dabei sagt er dann von diesem Gott, Anihu, also ich bin derselbe. Und diese beiden Begriffe, ich werde sein, welcher ich sein werde, und ich bin er, hat die Septuaginta mit Ego Emi wiedergegeben, also ich bin. Und das war die Sprache und das die Bibel im ersten Jahrhundert. Und der Paulus ist mit dieser Bibel, mit diesen Blättern rumgezogen. Er hat dann raus allein im Römerbrief 75 Mal zitiert. Und hier erkennen wir, dass das war die Bibel des Umgangs der religiösen Leute damals. In der Synagoge haben die Tora-Rolle gelesen. Aber wenn sie unterwegs waren, gab es die Blätter der Septuaginta. Und jetzt kommt dieser Christus und sagt, ich bin der da aus dem Alten Testament. Abraham, ich bin, da war ich schon da. Ne? Und dann haben die Juden gesagt, der macht sich Gott gleich, der muss sterben. Verstehst du, also Jesus selber sagt, der mit den weißen Haaren, der mit der Flamme, der da über der Zeit steht, mit dem ich in allem gleich bin, ich bin derselbe, verstehst du, ich bin derselbe. Und wenn du die Enthüllung aufmerksam liest, findest du massenhaft Hinweise auf diesen göttlichen Stand des Christus in Verbindung mit dem Vatergott. Natürlich ist der Vater nicht der Sohn und der Sohn nicht der Vater, das behauptet niemand. Aber wenn es um das Wesenhafte geht, sind beide gleich. Und das muss man unterscheiden. Also das Wesenhafte Gottsein von der Personalie Vater und Sohn darf man fein unterscheiden. Und hier bei dem Sohn des Menschen wird das deutlich in Verbindung auch mit dem Daniel Kapitel 7. Da wir noch zum letzten Begriff, dem sechsten für heute, in Enthüllung 1, Vers 17, lesen wir davon, und ich habe schon ein wenig vorgegriffen, da heißt es, und als ich ihn wahrnahm, nämlich den Menschensohn, fiel ich zu seinen Füßen hin wie gestorben. Und er legte seine Rechte auf mich, sagend, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. So, und jetzt hast du gehört, wer der ich bin ist, das haben wir schon erklärt. Und jetzt sagt er, ich bin auch noch, ich bin der Erste und der Letzte. Und jetzt mache ich mit euch ein kleines Spielchen. Ist kein Spielchen in dem Sinne, sondern wir vergleichen einfach mal vier Bibeltexte. Nämlich vier Verse aus der Enthüllung. Wir lesen zuerst Enthüllung 1, Vers 8. Enthüllung 1, Vers 8, es geht um das Thema, den sechsten Begriff für den Christus in der Enthüllung, der Erste und der Letzte. Ja, es ist in Enthüllung 1, Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, sagt der Herr, der Gott, der ist und der war und der kommt, der Allhaltende, der Pantokrator. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang, der Erste und der Letzte. Das Alpha und das Omega, das sind ja der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, gell? Um wen geht es hier? Also hier in diesem Vers 8 ist eindeutig der Vater unseres Herrn Jesus Christus beschrieben als Alpha und Omega. Wenn du jetzt umblätterst nach Kapitel 2, Vers 8, gibt es den Hinweis an die Versammlung in Smyrna. Und da sagt der Engel, schreibe, dies aber sagt der Erste und der Letzte, welcher ein Gestorbener wurde, und er lebt. Er ist hier in diesem Vers, der erste und der letzte, eindeutig der Gottes Sohn Christus. Also wir haben hier im Vers 8 als Alphabet, Anfang und Ende, den Vater. Wir haben im Vers 8 des nächsten Kapitels den Sohn in dieser Stellung. Wenn wir ans Ende der Offenbarung gehen, Kapitel 21, Vers 6, haben wir noch einen solchen Vergleich zu Kapitel 22. 21, 6 heißt es, und er sagte zu mir, ich bin geworden, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und die Vollendigung. Ich werde dem Durstigen geschenkweise aus der Quelle des Wassers des Lebens geben. Zusammenhang eindeutig hingedeutet auf den Gott Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn du umblätterst nach 22,13, dann heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Hier ist Christus eindeutig als Bezugsperson zu sehen. Also wir haben hier vier eindeutige Bibeltexte, die die gleichen Begriffe für Vater und für Sohn verwenden. Und jetzt kannst du überlegen, warum ist das so? Einfache Antwort, beide besitzen Göttlichkeit, sie sind in ihrer wesenhaften Göttlichkeit gleich, auch wenn die Funktion oder Personalie Vater und Sohn getrennt gesehen werden muss. Gut, also der erste und der letzte gilt für beide. Es gibt noch eine andere Erklärung dafür. Es gibt insgesamt drei Erklärungen. Ich will sie nur kurz nennen und damit schließen. Man sagt, Paulus sieht sich als letzter der Verfehler. Das kannst du in 1. Timotheus 1,15 lesen. Und wir lernen aus dem Korintherbrief, dass er alle Verfehlungen getragen hat, in Kapitel 5, Vers 21 des zweiten Briefes. Und Kolosser 1,20, dass er für alle Rettung verantwortlich ist. Und deshalb könnte man sagen, er ist der Erste und der Letzte, weil alles in ihm zusammengefasst ist. Das gesamte Heilsgeschehen ist in diesem Christus zusammengefasst. Deswegen ist er der Erste und der Letzte. Auch das wäre eine mögliche Erklärung. Und dann gibt es noch eine Erklärung der aus rabbinischer Sicht, das heißt Strack und Billerbeck sind ja zwei Ausleger, die das Neue Testament aus der Sicht des Talmud erklären. Und die sagen, schon im Alten Testament steht das, nämlich in Jesaja 44, da wird von dem Anfänglichen und dem Späteren berichtet, nämlich Gott selber, der Gott Israels ist der Anfängliche und der Spätere. Und er wird auch in Jesaja 41, 27 als der Rishon le Zion benannt, also der Erste der Zion oder der Erste für Zion. Also dieser Begriff kommt also auch schon aus dem Alten Testament auf Gott bezogen. Wenn wir wissen, wer der Gott des Alten Testamentes ist, und Hebräer 1 beschreibt uns das, dann wissen wir, der Jahwe Christus des Alten Testamentes, auch hier ist er angesprochen mit diesem Ersten für Zion. Er ist auch der Erste für Zion, wenn wir der rabbinischen Sicht folgen wollen. Ja, sechs interessante Begriffe aus der Enthüllung, der Zeuge, der Treue, der Erstgeborene, der Gestorbenen, der Anfängliche, der Regenten, der Sohn des Menschen und der Erste und der Letzte. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil da kommt das Lämmlein als nächstes, da werden wir etwas länger brauchen. Das ist eine hochinteressante Bezeichnung für den Christus in Haupt und Gliedern. Ja, damit wäre ich am Ende. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass hier der Vers 3 wichtig ist. Wenn das stimmt, dass derjenige glückselig ist, der die Worte dieser Prophetie liest, dann kann ich nur empfehlen, lest die Enthüllung. Amen.